Guten Abend miteinander. Während das Skript verteilt wird, will ich ein ganz kleines bisschen zu meiner eigenen Person sein. Es kann ja sein, dass einige nicht dabei waren. Ist es jetzt etwa ein halbes Jahr her, wo ich hier war? So ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich bin gebürtiger Südafrikaner und lebe jetzt seit etwa 6, 6,5 Jahren in Deutschland. Und meine Vorfahren kamen als Missionare aus Norddeutschland nach Südafrika. Und das ist der Grund, warum ich deutschsprachig bin, was vielleicht eher unüblich ist für Südafrika. Von meiner beruflichen Ausbildung bin ich Ingenieur in Nachrichtentechnik und war bis zum Jahr 2006 in verschiedenster Weise in Lehre, in Forschung und Entwicklung tätig. Aber das Thema, das mich nach Deutschland brachte und dann auch in die Schweiz, ist das Thema Gottes Stimme hören. Und ich hatte das Vorrecht, über einen Zeitraum von rundweg 2 Jahrzehnten in verschiedenster Weise Input zu bekommen, mit Lehrern, Leitern zusammenzuarbeiten und habe da ganz viel guten Segen, gutes Verständnis bekommen. Und über einen ganz langen Weg hat der Herr das dann so geführt, dass ich Einladungen nach Deutschland bekam. Und diese Einladungen wurden dann mehr und mehr, später auch in die Schweiz. Und dann 2006 habe ich dann meinen Auftrag an der Uni aufgegeben. Und jetzt lebe ich in Lörrach, ganz nöch am gelobten Land der Schweiz. Und darf mich total freuen, dass ich etwa die Hälfte meiner Zeiten, wo ich Einladung bekomme, in die Schweiz fahren darf und die andere Hälfte nach Südafrika. So eine kleine Anekdote, es war im Jahr 2000, da war ich zum ersten Mal in Luzern eingeladen und es war ein wunderschöner, strahlender Tag, so Anfang Mitte Mai, und dann haben einige Freunde aus Luzern mich dann mitgenommen und ich weiß es nicht genau, aber irgendwie auf dem Vier Waldstätter See und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt in Rigi oder wo wir hochgefahren sind. Und als ich von oben so runter guckte, den See spiegelblank blau und die grünen Wälder so rumherum, sogar noch ein bisschen Eis auf den Spitzen, dachte ich, jetzt suche ich nur noch, wo Heidi ist. Aber was noch viel, viel interessanter ist, wenn ich das meinen Freunden in Südafrika erzähle, dass diese Bilderbuchbilder, das sind nicht nur Bilderbuchbilder, die sind eine Realität in der Schweiz. Das würde mir kein Mensch glauben, dass es das wirklich, wirklich gibt. Also nicht nur gemalt oder so, dass jemand sich das ausgedacht hat. Und wenn ich dann so durch die Schweizer Lande fahre, denke ich, jetzt wohne ich so ganz nah dran in Lörrach und komme ganz oft und sehr gerne in der Schweiz. Und viel mehr, was der Herr da weiß, mit seinem blauen Wasser zu tun, nämlich das Wasser des Heiligen Geistes. Ich merke, dass was geschieht, und ich komme in sehr unterschiedliche geistliche Gruppen, Kreise, auch in der Schweiz, ganz unterschiedliche Prägung. Aber alle haben zumindest zwei gemeinsame Merkmale. Das eine ist einen ganz großen Hunger nach Jesus, seinem Reich, nach dem Wirken Gottes, dem Wunderwirken der Präsenz Gottes. Und das zweite ist, ich bekomme so das Empfinden, es ist wie, wenn der Herr dabei ist, den Wasserpegel ansteigen zu lassen. Den Wasserpegel von seinem Geist, von seiner Gegenwart, von seinem Wirken. Es ist nicht wie eine Welle, die dabei ist, über das Land zu spülen, sondern eher der Wasserpegel steigt. Und so ein bisschen hat euer Pastor André mir heute am Abendbrot was erzählt, sage ich, aha, das klingt ja bekannt, beziehungsweise vielleicht ist bei euch schon mehr dabei zu geschehen als in vielen anderen Gruppen, wo ich hinkomme. Und da möchte ich das so formulieren. Ich freue mich ganz arg auf diese 3 Tage miteinander und schauen, was der Herr schon gewirkt hat, dass ich mich dabei andocken, anklinken kann und schauen, was der Herr noch mehr in unseren Herzen und hier in diesem ganzen Raum wirken möchte. Soweit zu meiner eigenen Person, vielleicht meinem Hintergrund ein bisschen. Nun zu dem Thema Gottes Herrlichkeit. Wir haben eine ganze Serie von Seminaren, mehrtägige Seminare zu diesem Thema Gottes Herrlichkeit, die wir anbieten. Und wenn die Leute dann zum ersten Mal auf das Seminar kommen, dann stellen sie häufig die Frage, ja, was beinhaltet Gottes Herrlichkeit? Ist das jetzt ein Lobpreisseminar, wo wir hinkommen? Nein, sage ich, kein Lobpreisseminar, aber man könnte sicher über den Weg von Lobpreis einen guten Einstieg in Herrlichkeit bekommen. Oder ist das ein Gebetsseminar oder Fürbitteseminar? Nein, das ist auch kein Fürbitte- und kein Gebetsseminar, aber man könnte sicher auch über das Thema Gebet und Fürbitte einen guten Einstieg bekommen. Ich möchte irgendwo anders beginnen, und das ist, ich bin jetzt schon viele Jahre gläubig und bin in einer guten Gemeinde, einer wirklich, wirklich guten Gemeinde in Südafrika zum Glauben gekommen. Und über die Jahre, wahrscheinlich ist es ähnlich bei euch so, habe ich ganz viele Berichte gelesen. Berichte von Erweckungen, von den Werken des Herrn in der Vergangenheit. Und dann ist das sicherlich irgendwo verständlich, dass eine ganz große Sehnsucht in unserem Herzen entsteht. Herr, wirke wieder oder ähnlich oder vielleicht sogar noch mehr als in der Vergangenheit. Oder in Englisch ausgedrückt, ich bin in einem englischen Umfeld geblieben, where's the power? Dieses Thema, where's the power, das hat mich schon immer beschäftigt und noch mehr. Und ich habe mich in ganz unterschiedlichste Weise, könnte man sagen, mit dem Wirken Gottes, der Präsenz Gottes auseinandergesetzt. Aber es war mal jetzt gerade vor etwa 10 Jahren, da hörte ich in Südafrika zum ersten Mal eine Lehre im Rahmen von einem Seminar, wo dieser Sprecher eine Verknüpfung gemacht hat von dem Thema Gottes Herrlichkeit und das, was Gott uns an Befähigung geben möchte, an Zurüstung, in uns etwas wirken möchte, damit wir noch mehr für unseren Zeugendienst bestätigt werden oder zugerüstet werden oder dass in der Gemeinde Gottes noch mehr von den Wirken des Herrn erlebbar wird. Und ich war völlig baff. Bis zu dem Stadium hatte ich wahrscheinlich wie die meisten anderen Glaubenden auch so eine ganz vage Vorstellung. Tja, also am letzten Sonntag war der Lobpreis schön, da hat man Gottes Herrlichkeit erlebt. Stimmt auch, stimmt, es stimmt alles. Aber dass da ein wirklicher Zugang ist, den uns die Bibel vorbereitet hat, und zwar besonders aus dem Neuen Testament, auf die Idee war ich noch nie gekommen. Und dann fing bei mir ein Suchen und Fragen an, da merkte ich, hey, das ist ja ein ernstes Thema. Also das merken, glaube ich, die meisten von uns. Wir brauchen mal gerade angefangen, sag mal, mit Mose und dem Volk Israel in der Wüste oder Jesaja, der eine Offenbarung von dem Thronsaal hatte oder Ezekiel, der was gesehen hatte. Das dauert nicht lange, wenn wir im Alten Testament diese Berichte anschauen, dass eine ganz große Ehrfurcht vor Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit, Gottes Wesen uns anrührt. Aber was vielleicht das Besondere war, was ich vorher nicht so wahrgenommen hatte, ist, dass Gott uns einen Zugang gibt zu dem Thema Gottes Herrlichkeit. Und als ich dann sah, diese ernsten und wirklich ehrfurchterregenden Berichte im Alten Testament, da war meine innere Einstellung, Herr, das ist so ein ernstes Thema. Ich denke, ich tue lieber nichts, dann kann ich nichts falsch machen. Also lieber nicht mich mit diesem ernsten Thema auseinandersetzen. Vielleicht können einige von euch diesen sehr unbiblischen Gedanken nachvollziehen. Denn die Bibel möchte nicht, dass wir aus Furcht, was falsch zu machen, gar nichts tun. Sondern die Bibel rechnet damit, dass wir hineinwachsen in Dinge, dass wir zunehmen können. Und so fing ich dann langsam an, mich um das Thema Gottes Herrlichkeit zu kümmern. Und ganz intensivst. Ich möchte das vielleicht mal so formulieren. Und deswegen fängt mein Skript auch nicht an mit einer Worterklärung. Gottes Herrlichkeit ist, Doppelpunkt, umwerfendes Zitat. Ich fange irgendwo ganz anders an. Vielleicht könnte man sich das so vorstellen, dass, wie können wir so eine innere Vorstellung von Gottes Herrlichkeit bekommen? Stellen wir uns vor, hier in diesem Raum hängt so ein ganz riesengroßer Diamant. Wunderbar geschliffen, mit ganz vielen Facetten. Und wir könnten den Diamanten von dieser einen Seite anschauen, dann sehen wir gewisse Merkmale. Aber wir können den auch nochmal von einer ganz anderen Seite ansehen und dann merken wir nochmal wieder was ganz anderes. Gottes Herrlichkeit ist ähnlich wie Gottes Wesen selbst. Gott als Person oder Gott als Wesen ist für uns Menschen mit unserem begrenzten Verstand nicht wirklich erfassbar. Bestenfalls können wir sagen, durch seine Offenbarung in der Bibel können wir einige Aspekte von seinem Wesen nachvollziehen oder erleben oder damit mitgehen. Aber es gibt noch viele andere Bereiche von Gottes Wesen, die uns vielleicht nie erschlossen werden oder vielleicht erst nach und nach. Ähnlich ist das mit Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist so umfangreich, dass wir immer wieder einen neuen Ansatz finden könnten und jedes Mal was Neues entdecken. Und den Ansatz, den ich für die Lehre für heute in Lehre Nummer 1 gewählt habe, ist, wir möchten das Thema Gottes Herrlichkeit ein bisschen näher kennenlernen oder uns dem annähern. Und ich wähle den Weg von die Wirkung von Gottes Herrlichkeit. Die Auswirkung bei uns. Oder anders formuliert, die wahrnehmbare Auswirkung von Gottes Herrlichkeit. Dazu möchte ich einiges sagen. Was können wir davon im Neuen Testament sehen? Vielleicht noch einen Vermerk, was mir nicht bewusst war, als ich anfing, mich um das Thema Gottes Herrlichkeit zu kümmern, dass ich ein sehr einseitiges Verständnis oder einseitige Sicht der Dinge hatte. Nämlich einseitig alleine vom Alten Testament geprägt und hatte eigentlich keine Vorstellung vom Neuen Testament, was dort steht. Und das Neue Testament gibt uns ganz andere Dimensionen zum Thema Gottes Herrlichkeit. Und vielleicht noch eines, was für uns interessant ist, und das ist, welchen Bezug hat Gottes Herrlichkeit zu meinem Leben? Was ich mir sehr wünsche, ist auch von den Lehren schon angefangen, dass das nicht alleine nur dabei bleibt, dass wir einige Fakten anschauen, sondern ich möchte uns sehr damit begleiten, dass wir einen Bezug zu unserem eigenen Leben, zu Gottes Herrlichkeit feststellen können und schauen, wie wir das dann in die Praxis nochmal umsetzen können. Und so beginne ich für heute Abend mit der Lehre. Ich denke auch mal, für die Tontechnik ist es immer schwierig, wenn der Gastsprecher sich vorstellt. Ja, wann fängt es nun endlich an? Der Moment ist jetzt. Jetzt fängt es endlich an. Also jetzt könnte man das aufnehmen. Lehre Nummer 1. Gottes Herrlichkeit im Wirken von Jesus, / Zeichen und Wunder. Ganz am Anfang von dem Dienst, von dem Wirken von Jesus, gab es ein Wunder, wo Wasser zu Wein verwandelt wurde. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns genau Bescheid wussten. Jesus mit seinen Jüngern auf der Hochzeit, stellt sich heraus, es ist zu wenig Wein. Wasser ist da immer genügend. Und dann gibt es dort so 6 große steinerne Krüge. Jesus gibt den Auftrag, die Knechte oder Diener dort füllen das mit Wasser. Und dann gibt er den Auftrag, dass dieses eine davon rausgeschöpft werden soll, zum Speisemeister gebracht wird. Dann stellt sich heraus, ein Wunder ist geschehen. Dieses Wasser ist zu Wein verwandelt und es war der beste Wein des Abends. Für uns heute ist viel interessanter der Kommentar. Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Eigentlich in diesem einen Satz, in diesem einen Vers, steht schon fast die Hälfte von allem, was ich heute Abend sagen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr vorgewarnt wart, aber es wäre sehr gut, wenn ihr Stifte mitbringt. Ich arbeite einfach, ist wahrscheinlich durch meine Prägung von der Uni, sehr stark deswegen auch mit Projektor und male ganz viel, erkläre viel, durchschreiben, malen. Und ihr seid herzlichst dazu eingeladen, eure eigenen Kommentare oder eure eigenen euer Skript demgemäß davon was mitzunehmen. 4 Begriffe gibt es hier in diesem Satz, die wir uns ein kleines bisschen näher anschauen wollen. Herrlichkeit, Glauben, Zeichen, aber wir beginnen mit dem Wort offenbaren oder offenbarte in der Zeitform. Ich denke mal, viele von uns wissen das, dass die griechische Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, ist eine Sprache mit einer ganz intensiven Ausdrucksfähigkeit, mit einem sehr umfangreichen Vokabular. Und es ist oft kaum möglich, um das, was im Griechischen steht, auch an Nuancen, um das im Deutschen wiederzugeben, außer wenn man das ziemlich lahm und lang umschreibt. Aber in der englischen Sprache, in der ich auch zum Glauben kam, die mir auch recht vertraut ist, ist das auch nicht viel besser. Und so geschieht dann häufig, dass die Übersetzer müssen eine Entscheidung treffen. Was hilft uns dabei, dass wir den Satzverlauf, den Inhalt verstehen, aber manche kleine Nuancen kann man nicht so schnell übersetzen und dann bleibt uns einiges verborgen. Und hier das Wort offenbaren. Ich habe hier ein Diagramm. Hoffentlich könnt ihr das mehr oder weniger sehen, wo ihr dort seid. Ich versuche das immer hochzuschieben. Es gibt 2 griechische Begriffe, die beides mit offenbaren übersetzt werden. Apokalypto und Phanero. Und beide werden übersetzt im Deutschen mit offenbaren. Zum Beispiel, das Buch der Offenbarung ist das Buch der Apokalypse. Und so kann man sagen, Apokalypto hätte man übersetzen können mit enthüllen. Wenn Gott uns etwas offenbart, dann enthüllt er uns etwas. Die kleine Problematik ist nur die, dass auch das Wort Phanero auch mit Enthüllen übersetzt wird. Nun wissen wir, Apokalypto zeigt uns, etwas wird enthüllt, aber Phanero zeigt uns auch, dass etwas wird enthüllt. Manchmal wird dieses Wort Apokalypto übersetzt mit sichtbar machen oder sichtbar werden lassen. Wenn Gott uns etwas enthüllt, dann wird etwas sichtbar. Aber wenn Gott uns phanero-mäßig etwas enthüllt, dann wird auch etwas sichtbar oder vielleicht in Klammern erlebbar. Nun wissen wir, dass beide Worte auf die gleiche Art übersetzt werden, aber es hilft uns nicht viel. Was ist denn der Unterschied? Oder an anderer Stelle wird manchmal das Wort Apokalypto mit erscheinen oder in Erscheinung treten. Und wenn etwas phanero-mäßig enthüllt wird, dann tritt es in Erscheinung oder es erscheint uns oder wir nehmen es wahr. Nun wissen wir immer noch nicht, was der Unterschied ist. Und das ist eigentlich, worauf wir hinzielen möchten. Was ist der Unterschied? Ich möchte deswegen einen ganz anderen Ansatz wählen. Also meine malerischen Fähigkeiten als Ingenieur sind ziemlich begrenzt. Deswegen sage ich immer, was ich male oder versuche zu malen. Und am Ende könnten wir vergleichen, wessen malerische Sache am besten aussieht. Was ich jetzt malen möchte, ist ein Vorhang, der geöffnet wird. Ja, ist nicht sehr überzeugend, aber naja, ansatzmäßig stimmt das schon. Und zwar einen Vorhang, der in der Himmelswelt geöffnet wird. Gott tut uns etwas in der unsichtbaren Welt enthüllen, dann wird es für uns sichtbar und dann ist es für uns erschienen. Deswegen ist Apokalypto besser zu verstehen, wenn wir das so formulieren. Aus meiner Perspektive hier auf Erden gibt Gott mir Einblick in die Himmelswelt. Und das Buch der Offenbarung, das Buch der Apokalypse ist ein Riesenbericht von dem, was Johannes gesehen hat. Gott hat ihm ein Stück weit, in Anführungsstrichen, den Vorhang geöffnet in der unsichtbaren Himmelswelt und er durfte hineinschauen in Ereignisse und Sachverhalt und vielleicht auch Reihenfolge von Ereignissen und ähnliches. Gott hat durch das Buch der Offenbarung Johannes Einblick gewährt und dadurch bekam er Einsicht. So wäre eine Art Apokalypto zu übersetzen wäre, Gott gibt uns Einblick. Gott enthüllt etwas und dann gibt er uns Einblick. Von meiner Perspektive, deiner Perspektive auf Erden, in die unsichtbare Welt hineinschauen. Ich habe vernommen, dass ihr euch schon einiges an Gedanken gemacht habt über Mose. Als Mose auf den Berg Sinai stieg, bekam er Apokalypse. Er bekam eine Enthüllung von etwas von Gottes Wesen. Und Phanero, da geht der Pfeil genau in die andere Richtung. Gott aus seiner ewigen Himmelswelt tut hier bei uns auf Erden eine Einwirkung geben. Und wenn Gott in unsere Zeit, in unser Zeitgeschehen, hier im Jetzt einwirkt, oder im Alten Testament, im Neuen Testament gab es vom Herrn eine Einwirkung, dann braucht das nicht viel langes Überlegen. Wenn es eine Einwirkung gibt, dann gibt es auch eine Auswirkung. Und wir beschreiben diese Auswirkung häufig als Zeichen oder als Wunder. Wenn Gott in die Menschheitsgeschichte eingreift, dann entstehen Wunder. Etwas, was nicht mehr menschlich natürlich erklärbar ist. Und so ist Phanero besser zu verstehen als eine Einwirkung. Und wenn Gott eine Einwirkung gibt, dann wird etwas erscheinen oder ist etwas sichtbar geworden. Denk mal an Mose im Alten Testament, das Feuer auf dem Berg Sinai, das Feuer bei der Stiftshütte. Da gab es eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit, phanerōmäßig, und die war wahrnehmbar. Jetzt dürft ihr dreimal raten, bei Johannes 2, Vers 11, welches Wort im Griechischen hinter offenbaren steht. Eigentlich steht dort: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit wirksam werden, phanerōmäßig. Es ist also nicht nur, er enthüllt und sagt, schau mal, es glänzt hier innen. Nein, es gab eine Einwirkung. Und was tat diese Einwirkung? Zeichen und Wunder. Und zwar was? Wasser zu Wein. Was wir den ersten Gedanken wahrnehmen wollen: Es besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen Gottes Herrlichkeit und Zeichen, Wunder oder auch Heilungen. Es besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen Herrlichkeit und machtvollen Wirken bei Gott und zwar von Gott hier, und zwar in der Gegenwart hier bei uns. Das zweite wäre eine mehr interessante Frage: Wozu tut Gott das? Oder wozu offenbart Jesus seine Herrlichkeit? Wozu das Ganze? Das möchte ich wie folgt erklären. Gott hat hier auf Erden eine ganz große Vielzahl von Naturgesetzen wirksam werden lassen. Physikalische Gesetze, chemische Gesetze, mathematische Gesetze und noch viele andere. Und diese Gesetze hat Gott, also das sage ich jetzt alles so ein bisschen salopp, hat Gott hier installiert auf Erden, damit diese Welt funktioniert. Und wenn sich nichts ändert, dann laufen die Naturgesetze in einer üblichen Reihenfolge ab. Und es gibt ein Naturgesetz, also ich will zugeben, das ist jetzt nicht gerade das aufregendste Naturgesetz, das heißt, Wasser bleibt Wasser. Wie gesagt, das ist jetzt nicht sehr aufregend, aber ich versuche das mal darzustellen. Also ich komme aus dem gelobten Land der Markgräfe. Die machen den besten Wein von ganz Europa, aber in der Schweiz gibt es auch sehr, sehr guten Wein. Nein, ich mache nur Spaß. Aber stell dir vor, ein Winzer, der sagt, also das ist mir viel zu viel Mühe, hier so Reben und alles zu ernten. Dieses Jahr mache ich ein Experiment. Meine Fässer fülle ich alle mit Wasser und lasse die 2 Jahre bei einer richtigen Temperatur, was ist die richtige Temperatur? Ich glaube, 5 Grad oder so 3 Grad im Keller stehen, und nach 2 Jahren volle Begeisterung mache ich den Zapfhahn auf und schaue, wie schmeckt jetzt dieses lebendige Wasser. Wasser bleibt Wasser. Und ob die Temperatur stimmt oder nicht, Wasser bleibt Wasser. Das ist, was ich meine. Es ist nicht ein umwerfendes Naturgesetz, aber es ist ein Naturgesetz. Das Wasser verwandelt nicht seine Gestalt. Aber was wesentlich aufregender ist: Wenn Wasser zu Wein verwandelt wird, dann ist hier etwas ganz Außerordentliches geschehen. Die Naturgesetzebene sagt, Wasser bleibt immer Wasser. Aber die wunderwirkende Ebene sagt, Wasser kann zu Wein werden. Und der Clou an der Geschichte ist, wie kommen wir von der Naturgesetzebene auf die wunderwirkende Ebene? Was ist die Verbindung zwischen der Naturgesetzebene und der wunderwirkende Ebene? Was ist die Möglichkeit, um von der Naturgesetzebene auf die wunderwirkende Ebene zu kommen? Was ist die Möglichkeit, was ist die Verbindung? Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Schau mal, es wäre wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wozu hat Jesus dieses Wasser zu Wein verwandelt? eine andere Art an die Frage ranzugehen. Wie oft hat er Wasser zu Wein verwandelt? Einmal. Wir lesen also nicht in den Evangelien. Und Jesus und seine Jünger zogen von Party zu Party und überall verwandelt er Wasser zu Wein, dass niemand blamiert ist. Nein, er hat es nur einmal gemacht. Ja, wieso hat er denn das gemacht? Man könnte auch an diese Frage auf eine andere Art rangehen. Jesus hat ja in verschiedener Weise auch Naturwunder gemacht, so wie zum Beispiel Brotvermehrung. Wie oft hat er Brot vermehrt? Zweimal. Einmal war es so viel tausend und einmal so viel tausend. Und da kann man sehen, was eigentlich dahinter steckt. Man könnte die Frage stellen, wie haben die Menschen, also die große Masse, die da gespeist wurde, auf die Brotvermehrung reagiert? Sie waren total begeistert. Wenn wir ihn Brotkönig machen, du kannst dir vorstellen, dann ist das Schlaraffenland angebrochen. Wenn wir ihn Brotkönig machen, er vermehrt uns jede Menge Brot. Macht ihn Brotkönig. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Enttäuscht, vielleicht empört. Ihr habt's nicht kapiert. Die Frage wäre, was hätte er sich gewünscht, dass die Menschen kapieren? Wisst du, Jesus, Sohn Gottes, kommt auf die Erde. König der Könige. Das steht hier bei Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen, ganz am Anfang seines Dienstes. Und man könnte sich vorstellen, auch seine Jünger schauen, Mensch, das ist ja eine clevere Lehre. Der lehrt und lehrt und lehrt. Naja, wir haben auch Rabbis, so gut sind die nicht, aber naja, wir können die Sache gut so stehen lassen. Nein, Jesus war nicht nur ein cleverer Lehrer. Er ist der Sohn Gottes und er ist der König der Könige. Und er herrscht über alles, auch über Naturgesetze. Die Naturgesetze waren ein Weg zu zeigen, der König ist hier. Er herrscht über alles, auch über die Mächte der Finsternis, auch über Sünden, Tod und Teufel. Nur damit die Jünger, sie sahen das und sie glaubten, dass sie merken, hey, hier ist was anders. Das ist also nicht nur ein vollmächtiger Lehrer, bestimmt war ein vollmächtiger Lehrer, aber hier ist noch mehr. Der Sohn Gottes, der König der Könige, ist jetzt dabei, uns dabei wirksam zu werden. Wenn man das Wirken Jesu anschaut, kann man sein Wirken in dem Bereich von Zeichen und Wunden in vier Kategorien einteilen. Erstens Heilungen, körperliche Heilung. Ich habe das irgendwo im Skript, glaube ich, habe ich das reingebaut oder nicht? Macht nichts, man kann es auch selber schnell hinschreiben. Erstens Heilungen, zweitens Dämonenaustreibung, drittens Naturwunder. Er hat mehrere Naturwunder gemacht, getan, Wasser zu Wein, Brotvermehrung, Stillung des Sturmes, auf dem Wasser gewandelt. Ja, vielleicht fällt euch noch ein bisschen was anderes ein, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und dann als eine Sonderklasse von Naturwundern, Totenauferweckung. Ich möchte ein kleines bisschen erzählen von einigen Menschen, deren Leben ich unter diesem Blickpunkt von der Wirksamkeit oder der Einwirkung von Gottes Herrlichkeit beobachtet habe. Und eine Person, von der ich ein kleines bisschen was erzählen möchte, ist Heidi Baker. Wer weiß was von Heidi Baker? Ah ja, gut, fast die Hälfte der Personen. Heidi Baker und ihr Mann, die haben einen ganz außerordentlichen Dienst unter Waisenkindern in Mosambik. Das grenzt an in Südafrika. Und bevor ich von Südafrika 2006 weg bin nach Deutschland, habe ich sie noch einige Male auf Konferenzen miterlebt, wo sie dann uns ihr Zeugnis erzählt hat oder sag mal ansatzweise ihr Zeugnis. Heidi Baker, das muss wohl, sag mal Mitte, vielleicht Ende der 80er Jahre sein, sind sie und ihr Mann von Gott geschickt worden nach Mosambik. Mosambik hatte zu der Zeit circa 2 bis beinahe 3 Jahrzehnte Bürgerkrieg, marxistisches Regime, die gesamte Wirtschaft, aber wirklich die gesamte Wirtschaft auf Null runtergewirtschaftet. Zu der Zeit hatte die Statistik für Mosambik war das ärmste Land der Welt. Die Leute hatten wirklich nichts mehr zu essen. Wirklich gar nichts mehr. Die haben die Wurzeln von Bäumen und Gras gegessen. Sonst hatten die nichts mehr. Und Gott hat sie hingeschickt und sie sind auf die Schutthalden von der Landeshauptstadt Maputo hin und haben die Waisenkinder, die von diesem jahrzehntelangen Bürgerkrieg dort alleine gehaust haben, haben sie eingesammelt und in ein Kinderheim zusammengesammelt und sie betreut. Und nach, ich weiß nicht, etwa einem Jahrzehnt hatten sie und ihr Mann einen wirklichen, kompletten, absoluten Burnout und waren völlig, völlig am Ende. Und dann sind sie sozusagen mit den letzten finanziellen Reserven, die sie noch hatten, sind sie zu einer Konferenz nach Amerika geflogen. Und dort wurde für sie gebetet und Gottes Herrlichkeit hat sie überflutet. Sie sagt, für mehr als eine Woche lag sie vorne im Gemeinderaum und konnte nicht bewegt werden. Ich will es nicht so laut sagen, aber sie musste wahrscheinlich zur Toilette getragen werden. Also die war eine ganze Woche da. Und dann hat sie uns erzählt, drei große Schwerpunkte in dieser Zeit. Einmal ist sie Jesus begegnet und Jesus hat ihr gesagt, er gibt die Autorität für Essensvermehrung, für Heilung und das dritte war in besonderer Weise Gunst oder auch Autorität in dem Zusammenwirken mit den Regierungsbehörden, besonders weil die Regierungsbehörden sehr abgeneigt waren über was sie getan hat. Und so kamen sie dann wieder zurück nach Mosambik. Und kurze Zeit nachdem sie dann nach dieser ganz, ganz starken Anrührung von Gottes Herrlichkeit, also sie ist ein Beispiel, wo man sehen kann, wie wird die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit nachvollziehbar in dem Leben eines Menschen. Sie sagte dann, hatten sie da ihr Kinderheim, schätzungsweise, ich glaube, sie sagte zu der Zeit 250 Kinder. Und eines Abends am späten Nachmittag kamen die Regierungsbehörden und haben sie dort rausgeschmissen, weil sie ein christliches Haus oder christliche Arbeit in einem Regierungshaus gemacht haben. Und sie wollten, marxistisch gesehen, keine christliche Arbeit. Und haben die Kinder plus Heidi und Familie buchstäblich am Nachmittag rausgeschmissen. Und da saß sie mit 250 Kindern auf der Straße. Die sind dann in die Straße entlang gelaufen und sind irgendwie bei einem Farmer untergekommen und haben alle 250 Kinder da in der Scheune geschlafen. Und sie sagt am nächsten Morgen früh, da kommt die amerikanische Botschafterin dahin. Und Heidi und ihr Mann sind Amerikaner und so. Und irgendwie hat die Botschafterfrau gehört von dieser Katastrophe und kam dahin und sie sagte, liebe Heidi, wie geht es euch? Und es tut mir so leid, ich habe für euch ein bisschen Essen mitgebracht, denn dass ihr nicht hier so verhungert. Und da habe ich einen Topf Reis mitgebracht und einen Topf Gulasch und ich weiß nicht, noch was anderes. Und sie sagt, ja, hoffentlich ist das für euch okay und so. Und wie sie die Tür aufmacht, stehen da 250 hungrige Kinder und schauen sie an. Und die Botschafterfrau ist so verdattert, sagt, oh, tut mir leid, aber ich dachte, es nur du und dein Mann und deine zwei Kinder und ich habe es auch nicht gewusst. Sagt Heidi, ach, mach dir keine Sorge, sagt sie. Stell das mal hier hin, hat sie zu den Kindern gesagt, so, holt mal eure Teller. Und die Kinder haben sich in eine Reihe hingestellt und sie hat ausgeschöpft und ausgeschöpft und ausgeschöpft und ausgeschöpft und ausgeschöpft und alle 250 Kinder sind satt geworden. Es ist wirklich wahr geworden, was Jesus ihr in dieser Vision gesagt hatte. Sie hat eine göttliche Befähigung für Essensvermehrung. Etwa drei, vier Jahre, dass ein Mann, der kommt hier aus dem Großraum Zürich, ich habe ein bisschen aus den Augen verloren, aber er kam zu Besuch nach Südafrika und er und seine Frau waren dann auch in Zürich, in Mosambik und wollten einfach die Arbeit dort kennenlernen und das war so gegen Ende des Jahres, so ungefähr wie jetzt, da gab es eine große Weihnachtsfeier und was Heidi und ihr Team gemacht haben, sie haben dann eine Weihnachtsfeier geregelt, wo die Kinder echt von der Straße eingeladen wurden, also evangelistisch. Und dieser Mann hat für sich gefühlt, er möchte gerne die Geschenke, die Weihnachtsgeschenke für diese Kinder bezahlen. Und er sagt, er hat es gezählt, ich weiß die genaue Zahl nicht, ich weiß nicht, sowas wie 400 Geschenke hat er dann gekauft oder dafür bezahlt und die wurden alle schön eingepackt für die Kinder und die Kinder alle von der Straße eingeladen und da kamen die Kinder und kamen die Kinder, es waren mehr als 850. Und er sah sagte, er stand dann da vorne und sah, wie der Saal gefüllt wird und gefüllt wird und gefüllt wird. Und er sagt, er weiß, weil er dafür bezahlt hat. Es waren nur 350 Geschenke. Oder es könnten auch 250 oder 400, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber viel zu wenig für die Kinder. Und er sagt, er stand da vorne und ihm kamen die Tränen in die Augen und sagte, hätte ich das nur gewusst, es ist kein Problem mit dem Geld. Ich hätte auch 800 oder 1000 Geschenke. Nur jetzt war das 8 Uhr abends und alle Geschäfte sind geschlossen. Und jetzt sind die ganzen Kinder von der Straße da. Und er sagt, er hat da echt geweint und gesagt, Herr, ich weiß, hätte ich das nur gewusst, ich hätte ja so gerne noch mehr Geschenke gekauft. Und wiederum, die haben eine große Kiste und die haben da ausgeteilt und ausgeteilt und ausgeteilt und ausgeteilt. Und alle 800, jeder hat sein Päckli gekriegt und es waren so noch ein paar übrig. Und da hat er 1:1 gesehen, wie Gott nicht nur Essen vermehrt, er kann auch Päckle vermehren. Ich möchte nur sagen, es ist nicht unbedingt für uns erstrebenswert, dass wir jetzt alle darauf achten sollen, dass Gott unser Essen vermehrt. Wahrscheinlich ist dein und mein Problem in unserer heutigen Zeit nicht Mangel an Wein. Also wenn dieser Supermarkt keinen Wein hat, dann gehen wir zum nächsten. Und wenn der auch keinen Wein hat, dann zum nächsten. Irgendwo finden wir schon hier in der Stadt einen Supermarkt, der Wein hat. Unser Problem ist nicht Mangel an Wein. Aber dafür haben wir ganz andere Probleme. Es geht also nicht um Wasser und Wein. Es geht um die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Jesus hat diese Wunder getan, um uns etwas zu zeigen, dass er bei uns einwirkt mit seiner Herrlichkeit. Und deswegen ist Heidi, hat die Berufung oder die Befähigung von Jesus bekommen für Essensvermehrung. Warum? In Mosambik ist kein Essen. Aber wir haben wahrscheinlich meistens mehr als genug Essen. Aber dafür haben wir andere Nöte. Es geht also um das Prinzip, das Jesus uns vermitteln möchte. Ich möchte einen zweiten Gedanken hineinfließen lassen. Der steht bei Absatz 1.2. Das ist relativ wenig aufgeschrieben. Diesen Gedanken, den ich uns jetzt hier vermitteln möchte, den habe ich mir abgeguckt bei Bill Johnson. Also ich habe mir sagen lassen, dass doch ein recht heißer Draht zwischen euch und Bill Johnson besteht. Deswegen brauche ich nicht lange erklären, wer Bill Johnson ist. Der Pastor von der Bethel Church in Reading in den USA, wo ganz, ganz viel Gutes geschieht, unter anderem auch auf das Wirken der Herrlichkeit Gottes wahrgenommen wird. Aber für heute möchte ich mir einen Gedanken weitergeben, den ich mir abgeguckt habe von Bill Johnson. Er stellte mal in einer Lehre die folgende Frage, so eine Art rhetorische Frage. Wie kann man das Evangelium auf die einfachste Art erklären? Ja gut, das ist eine ziemlich umfassende Aussage. Es gibt sicherlich ganz viele Ansätze, wie kann man das Evangelium auf eine einfache Art erklären. Ich möchte jetzt hier einen Ansatz wählen. Also ihr könnt gerne das Licht wieder anschalten. Ich weiß nicht, ob irgendwas gedimmt hat. Ich werde jetzt den Projektor für heute nicht weiter noch benutzen. Er sagte, er hat diesen Ausgangspunkt, wie er das Evangelium so einfach wie möglich erklären möchte, hat er uns wie folgt erklärt. Er sagte, Jesus kam aus seiner Welt in unsere Welt. Er verließ seine Himmelswelt, seine heile, siegreiche, überwindende Himmelswelt und kam in unsere zerstörte, kranke, kaputte Welt. Also Schritt Nummer 1 ist, Jesus verließ seine Welt und kam in unsere Welt. Aber er kam nicht nur in unsere Welt, er brachte seine Welt mit. Er brachte seine siegreiche, überwindende, kraftvolle Welt in unsere notleidende, kranke Welt. Und Punkt Nummer 2, er ließ seine Welt bei uns wirksam werden. Also Jesus hat mehr getan, als wenn da Kranke waren, hat er ihnen nicht nur die Hände um die Schulter gelegt und mit ihnen geweint und ihnen die Tränen abgewischt. Also Jesus war zutiefst angerührt, berührt von der Not von den Menschen. Aber Jesus hat mehr getan als Mitleid gezeigt. Er hat was getan? siegreich eingegriffen und ließ seine Welt wirksam werden und Kranke wurden geheilt, Dämonen ausgetrieben und ähnliches, Tote auferweckt. Erster Schritt ist, Jesus kam aus seiner Welt in unsere Welt. Schritt Nummer zwei, er ließ seine Welt bei uns wirksam werden. Und der Vers, den ich uns abgedruckt habe in unserem Skript, Absatz 1.2, Johannes 16, Vers 28, ich bin von dem Vater ausgegangen, Schritt Nummer 1, in die Welt gekommen, Schritt Nummer 2, wieder verlasse ich die Welt, Schritt Nummer 3, und gehe zurück zum Vater. Also der dritte Schritt ist, Jesus verließ unsere Welt und ging zurück in seine Welt. Aber der Clou an der Geschichte ist, er hinterließ uns seine Welt. Habt ihr das mitgekriegt? Wozu hinterließ er uns seine Welt? Damit sie durch dich und mich wirksam wird. Schritt Nummer 1 ist, er kam vom Vater. Schritt Nummer 2 ist, er ließ seine Welt sichtbar werden. Schritt Nummer 3, er ging zurück, aber hinterließ uns seine Welt, dass seine Welt, seine siegreiche, überwindende Welt durch dich und mich wirksam wird. Ich möchte uns einen Vers nahelegen. Ich habe den im Skript nicht abgedruckt. Aber ich sage den trotzdem, der steht in diesem Zusammenhang, auch was ich eben gelesen habe. Ich schreibe nur mal eben den Vers hier auf, dann können wir das vielleicht selber nachschlagen. Ein Vers, über den ich ganz viel nachdenke, vielleicht habt ihr das auch schon mal. Johannes 14, Vers 12. Ein bisschen frei zitiert sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wird auch die Werke tun, die ich tue, auch die Werke Jesu tun. Jesus rechnet, dass es möglich ist, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt. Er traut es uns zu, Johannes 14, Vers 12, dass wir ähnliche Werke, wie er hier auf Erden erlebt hat, dass wir die auch erleben. Und wir sehen jetzt hier in Johannes 14, Vers 12, Johannes 2, Vers 11, dass die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit wirkt auf einer höheren Ebene als nur die Naturgesetzebene. Ich habe in diesem Skript das jetzt nicht abgedruckt, weil ich dachte, vielleicht überfordere ich euch mit den Gedanken. Aber ich war so begeistert, als ich heute hörte, dass ihr euch eh schon über das zweite Buch Mose Gedanken macht. Ich möchte dich einfach mal einladen, dein eigenes privates Bibelstudium zu machen. Das steht jetzt nicht im Skript drin, aber vielleicht möchtest du dir einfach eine kleine Notiz machen. Es gab ja mehrere Naturwunder bei Mose in der Wüste. Zum Beispiel, Manna ist vom Himmel gefallen. Wachteln sind vom Himmel gefallen. Und dann hat Mose mit seinem Stab auf den Felsen geschlagen, zweimal, und dann ist da Wasser rausgeflossen. Und dann an einer anderen Stelle gab es die ganzen Rebellus, die sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt hatte. Und dann gab es ein Erdbeben und die Erde spaltete sich. Dann wurden die ganzen Rebellus verschluckt und dann schloss die Erde sich wieder. Und bei alle diesen genannten Wundern, Manna, Wachteln, Felsen und Erdbeben, bevor dieses Wunder geschah, steht da jedes Mal. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und dann fiel es Manna. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und dann fielen die Wachteln. Und die Herrlichkeit erschien, des Herrn erschien. Und dann kam Wasser aus dem Felsen. Jedes dieser Wunder wird eins zu eins in Zusammenhang gebracht mit Gottes Herrlichkeit. Da sehen wir im Alten Testament das Muster, die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit führt zu Zeichen, Wunder, Heilung. Dass Naturgesetze durch ein stärkeres Gesetz oder mehr kraftvolles Gesetz, könnte man sagen, übersteuert werden oder überlagert werden. Und dieser Johannes 2, Vers 11, Vers sagt uns, dass die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit bei Jesus führte bei diesem Wunder von Wasser zu Wein zu einer Naturgesetzübersteuerung durch ein höheres Gesetz. Was wir daraus lernen können, ist, bei Jesus war ähnlich wie bei Mose eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Jetzt möchte ich uns einen Gedanken nahelegen, Johannes 17, Vers 20, Absatz 1.3. Johannes 17 wird in vielen Bibeln überschrieben, sehr zutreffend, mit einer Überschrift, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Die Kapitel in Johannes 14, 15, 16 und könnte man 17 dazu zählen, sind von den letzten Lehraussagen, die Jesus überhaupt auf Erden gemacht hat, bevor sein Kreuzesweg und dann die Kreuzigung dann stattfand. Die letzten Sachen, Johannes 14 bis 16, sind eher lehrmäßige Aussagen und Johannes 17 ist ein Gebet, was er betet, und aus diesem Gebet holen wir uns zwei Verse heraus. Johannes 17, Vers 20. Jesus spricht zum himmlischen Vater, während er noch hier auf Erden ist. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Nochmal. Aber nicht für diese allein bitte ich. Wer sind diese? Das kann man hier nicht aus dem Zusammenhang lesen. Das muss man einfach schlussfolgern, wenn man das ganze Kapitel liest. Wer sind diese? Die Jünger. Er betet also in diesem Vers für zwei Kategorien von Menschen. Erstens für die Jünger, die ihn zu der Zeit noch umgeben, bevor sie ihn dann verließen bei der Kreuzigung. Und dann sagt er, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wen meint er da? Üs, das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Es wäre schön, wenn wir es noch ein kleine bisschen präzisieren können. Wen meint er noch? Mir. Mich. Alle zukünftigen und vergangenen und alle Christen auf der ganzen Welt und von der ersten Christenheit bis heute, alle meint er, Komma, und ich auch. Ich möchte dich einladen, dass du bei deinem Skript hier hinschreibst, bei Johannes 17, Vers 20, sondern für die, die durch ihr Wort an mich glauben, heißt die ganze Christenheit, alle Gläubigen, alle Christen in der Schweiz und in Deutschland und in Europa und auf der ganzen Welt und alle von den ersten Christentagen und die Kirchenväter, und ich auch. Dieses Gebet ist für dich. Ich möchte noch einen Moment dabei stehen bleiben. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass das so deutlich formuliert wird. Man hätte ja sagen können, ja, die Jünger, ich meine, die hatten große Probleme zu der Zeit. Es gab da Widerstand und die Pharisäer und Jesus betet für sie, dass sie ermutigt werden, bevor er jetzt gekreuzigt wird. Das können wir verstehen. Nein, nicht nur für die Jünger. Natürlich stimmt das alles, dass die Jünger ermutigt werden und dass sie gesegnet werden und vieles mehr. Aber hier steht deutlich für die Jünger und für wen auch? Für ein bisschen, eine Stimme in der Wüste höre ich schon. Für. Ich mache es ein bisschen lustig, aber eigentlich ist das sehr ernst. Ich möchte nicht, dass wir verpassen, was hier geschieht. Hier geschieht was ganz Wichtiges. Und wenn die Bibel so deutlich aufschreibt, dass Jesus für die Jünger betet und für alle, die danach durch ihr Wort, sprich durch das Neue Testament, sprich durch die Bibel zum Glauben kommen, so ausdrücklich das formuliert, dann sollten wir darauf Acht schlagen. Dies ist für mich. Und was betet Jesus? Wie ihr seht, habe ich Vers 21 weggelassen. Nicht, weil er nicht wichtig wäre, aber ich möchte den Gedanken für heute mehr konzentriert lenken auf das, was hier geschieht. Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Nochmal. Wir haben bei diesem recht, könnte man sagen, harmlosen Beispiel von Wasser zu Wein. Es ging ja nicht wirklich um den Wein, der zu wenig war, sondern es ging darum, dass Jesus seine Herrschaft hier auf Erden zum Ausdruck bringen wird. Seine Herrschaft über alles, auch über Naturgesetze. Und wir stellen fest, wie oder in welche Weise geschah dieses Wunder in dem Naturereignis da? Durch die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Und das führt mich dazu, zu meiner Aussage, es besteht eine ganz starke Verbindung zwischen Gottes Herrlichkeit und Zeichen, Wunder und Heilung. Und zwar heute auch. Das ist eines der ganz wichtigen Gründe, warum ich mich um das Thema Gottes Herrlichkeit kümmere. Es gibt ganz viele Aspekte, ganz viele Wirkungen, ganz viele Schwerpunkte. Und eines von diesen vielen Schwerpunkten ist die Einwirkung, die Präsenz von Gottes Herrlichkeit macht es möglich, dass Zeichen, Wunder und Heilung geschehen. Und jetzt sagt Jesus, ganz zum Abschluss seines Lebens. Er betet noch hier und danach kommt jetzt dieser Verrat von Judas Ischariot, danach kommt der Prozess oder dieser fadenscheinige Prozess und dann wird er gekreuzigt. Eines der letzten Aussagen betet er zum Vater und sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die mich befähigt hat, auf wunderwirkende Weise hier auf Erden wirksam zu werden, du hast mir die Herrlichkeit gegeben und das gebe ich jetzt ihnen. Also wenn wir die beiden Gedanken miteinander verknüpfen, was sagt Bill Johnson, was ist Schritt Nummer 1? Jesus kam aus seiner Welt in unsere Welt. Schritt Nummer 2, er ließ seine Welt wirksam werden. Wie ließ er seine Welt wirksam werden? Durch die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Und drittens, er ging zurück in seine Welt und was hinterließ er uns? Seine Herrlichkeit. Ich möchte später noch mehr das aufgreifen. Ich möchte für jetzt nur dieses sagen. Einen ganz wichtigen Gedanken, dass wir verstehen, warum das überhaupt so wichtig ist von Jesus. Absatz 1.4. Paulus macht im Römer 3 eine Zusammenfassung von Merkmalen von dem gottfernen Menschen hier auf Erden. Oder anders ausgedrückt, von den Sündern, die noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und wenn man das gesamte Römer 3 Kapitel liest, dann sieht man, also es gibt so eine schönen deutschen Begriffe in der Schweiz, die kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Und wenn ich in Deutschland bin, dann will ich immer diese Begriffe benutzen, denke ich, oh, die armen Deutschen, die kennen das noch gar nicht. Also, was bei Adam verloren ging, ist echt Strub. Ganz, ganz viel ging durch den Sündenfall verloren. Die Beziehung, die Nähe zu Gott, die Freundschaft zu Gott. Der ganze Stand in dem Garten Eden im Paradies und vieles, vieles mehr. Aber was Paulus uns noch aufschreibt, Römer 3, Vers 23, das ist so ein wichtiger Gedanke, den habe ich jetzt in drei unterschiedlichen Übersetzungen wiedergegeben. Und ich möchte, dass du dasselbe mal liest. Und dann sagst du mir, was du von dem Gedanken hältst. Von Paulus jetzt. Als Adam und Eva im Paradies in Gottes unmittelbare Gegenwart verweilen durften, hatten sie einen Zugang zu seiner Person und dadurch einen Zugang zu seiner Herrlichkeit. Und als sie ausgewiesen wurden aus dem Paradies, ging die Beziehung zu Gott in dem Sinn von einer ganz nahen, ganz nöch, ganz unmittelbar. Die war nicht mehr möglich. Und die Engel wurden ja vor die Tore von dem Garten Eden gestellt, dass sie nicht zurück konnten. Und in dem gesamten Zusammenhang von dem Sündenfall ist durch Adam etwas ganz Entscheidendes verloren gegangen, nämlich Gottes Herrlichkeit. Aus der unmittelbaren Begegnung mit Gott haben sie seine Herrlichkeit erlebt. Es ging vieles verloren, wie ich schon sagte. Und ich möchte hier nicht den gesamten Sündenfall aufarbeiten und auch nicht alles, was wiederhergestellt wurde. Nur dieses eine wahrnehmen, dass durch den Sündenfall ging Gottes Herrlichkeit verloren. Und wenn wir dieses für heute mitnehmen können, die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit macht es dir und mir möglich, auf einer wunderwirkenden Ebene wirksam zu werden. Und wenn die Herrlichkeit verloren ging, dann sind wir limitiert alleine auf Naturgesetze. Und dann dauert es nicht lange, dann wird aus dem christlichen Glauben eine Religion. Also nur, dass wir dieses verstehen. Ich mache einen riesengroßen Unterschied zwischen Religion und dem Glauben an Jesus. Religion ist alles andere Zeugs. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Es gibt nichts, nichts Vergleichbares auf Erden mit dem Glauben an Jesus Christus. Aber wenn wir die unmittelbare Präsenz Gottes aus der Beziehung zu Jesus herausnehmen, dann tendieren wir bald zu Religion. Und Religion ist geisttötend. Meine persönliche Definition für Religion ist Form ohne Inhalt. Ich tue jeden Tag das Gleiche, aber ohne Substanz, ohne Inhalt, ohne das Wunderwirken von Gottes zu erleben. Und das ist das Geisttötendste, was es überhaupt auf Erden gibt. Wenn man einfach nur zack und zack und zack und zack jeden Tag, Woche für Woche oder Tag für Tag das Gleiche macht, ohne eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit, mit seiner Person, mit seiner Nähe, mit seiner Einwirkung in unser Leben. Und darüber mache ich mir ganz viele Gedanken und möchte uns das für heute mitgeben. Im Absatz 1.5 lesen wir noch eine Aussage, die ich uns mitgeben möchte auf den Weg. Ich habe das aus der Elbefeld-Übersetzung genauso übernommen, nicht editiert. Es ist in der Mitte von einem Satz herausgegriffen und ich habe es einfach mal, damit das Skript nicht zu viele Bibelverse hat, habe ich das jetzt hier einfach so stehen lassen. Man könnte mit gutem Gewinn eigentlich 2. Thessalonicher 2, Vers 12, 13, 14, vielleicht liest du das mal in deiner Lieblingsbibel. Was steht da 2. Thessalonicher 2, Vers 14? Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium. Also Paulus hat ja an mehreren Stellen, Galater und anderen Stellen gesagt, kein Mensch hat ihm das Evangelium erklärt. Gott selber hat es ihm durch Offenbarung gezeigt. Deswegen kann er sagen, unser Evangelium. Eigentlich müsste er sagen, mein Evangelium, aber das würde zu stolz klingen. Deswegen sagt er mal, unser im ganzen Team. Aber eigentlich, was hat er vom Herrn empfangen durch Offenbarung? Dass durch das Evangelium was geschieht? Die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns das so formulieren. Wir wussten schon vor heute Abend, dass durch das Kreuz Jesu eine große Wiederherstellung stattfindet. Zu dem Thema vielleicht Versöhnung. Das Kreuz Jesu macht es möglich, dass ich, du als Sünder, wieder in die Beziehung zu Gott, dem Vater, der ein heiliger, gerechtiger, sündloser Gott ist, der nicht mit Sünde Gemeinschaft haben kann. Aber das Kreuz Jesu macht es möglich, dass ich als Sünder gereinigt werde durch das Blut Jesu und dann wieder in die Beziehung hineinkomme. Also das, was bei Adam verloren ging, war die Nähe der Beziehung zu Gott, dem Vater, die ist durch das Kreuz Jesu möglich. Durch das Kreuz Jesu bekommen wir Zugang zu der Gnade Gottes, zu der Gerechtigkeit Gottes, zu der Liebe Gottes und so weiter. Das wussten wir alles schon vor heute Abend auch. Das möchte ich in dem Sinn deswegen nicht wiederholen, sondern möchte noch einen Gedanken hinzufügen zu all dem Guten, was du schon wusstest. Und was ermöglicht uns das Evangelium noch? Die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir jetzt diese beiden Gedanken einander gegenüberstellen, ich male die jetzt trotzdem nochmal auf, obwohl ich gesagt habe, ich male nicht nochmal was. Was geschah beim Sündenfall? Vieles. Aber für uns heute? Die Herrlichkeit ging verloren oder wurde verloren. Und was geschieht durch das Evangelium? Dadurch gibt es eine Möglichkeit, die Herrlichkeit zu erlangen. Was wir schon vor diesem Abend wussten, durch das Kreuz Jesu kommt eine umfassende Wiederherstellung in unser Leben. Und diesen einen Gedanken möchte ich hinzugeben, und das ist, dass durch das Evangelium ist es möglich, das, was bei Adam zum Thema Gottes Herrlichkeit verloren ging, dass wir das auch hier auf Erden erleben können. Oder eine Wiederherstellung. Und wenn wir jetzt nochmal Bill Johnsons Gedanken zusammenfassen, zum letzten Mal sage ich das. Schritt Nummer eins ist, Jesus kam aus seiner Welt in unsere Welt. Er ließ seine Welt hier wirksam werden. Wie? Durch die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Und Schritt Nummer drei ist, er ging zurück in seine Welt. Und bevor er wegging, was tat er? Er betet. Vater, ich bete für diese. Wer sind diese? Jünger. Und für? Uns ist noch ein bisschen zu vage. Das ist noch zu fromm. Für mich. Oder was sagt man für mir? Mich. Und was betet er? Er betet und sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die es mir ermöglicht hat, auf eine wunderwirkende Ebene zu wirken. Ich bete, Vater, dass diese Herrlichkeit, dass du es diesen gibst und mir. Und was kommt Paulus und sagt, ich will euch mal was sagen. Bei dem Sündenfall, da ging die Herrlichkeit verloren. Aber ich will euch was ganz anderes sagen. Durch das Evangelium geschieht was? Eine Wiederherstellung. Durch das, was Jesus wirkt, dass ich das für mich selber aufnehmen kann. Ein ganz einfacher Gedanke. Wir sind eingeladen, durch das Evangelium die Herrlichkeit aufzunehmen, anzunehmen, wieder darin wirksam zu werden, die bei Adam verloren ging. Ich bete noch für uns und dann überreiche ich nochmal an dich. Vater, wir sind total begeistert, dass du uns nicht mittellos in diese Welt gestellt hast, nicht als die, die nur den Situationen und Ereignissen ausgeliefert sind, sondern vielmehr, Jesus, dass du uns ein siegreiches Evangelium vorgelebt hast. Und Jesus, dass du uns Anteil haben lässt an deiner Herrlichkeit. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen genialen Plan, den Heilsplan, den du durch Jesus und seinem Kreuz hast wirksam werden lassen. Und Vater, ich bete für jede einzelne Person, dass du in unseren Herzen wirkst, eine neue Offenheit, eine neue Erwartung entstehen lässt, Herr, und dass wir unsere Herzen offen öffnen können. Heiliger Geist, hilf uns dabei, dass wir die Herrlichkeit, die Jesus uns hinterlassen hat, uns gibt und für uns betet, dass wir die innerlich aufnehmen können zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, du bist der Sohn Gottes und wir ehren dich von ganzem Herzen. Amen.